Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Eigentlich wollte ich heute eine Folge über eine Studie zum Thema Methodenvielfalt im Unterricht machen. Der Anlass ist recht einfach. Methodenvielfalt gilt in der Pädagogik seit Jahrzehnten als zentrales Merkmal guten Unterrichts. In didaktischen Lehrwerken, Fortbildungen und Schulentwicklungsprogrammen wird immer wieder betont, dass Unterricht abwechslungsreich gestaltet sein soll, mit unterschiedlichen Sozialformen, methodischen Zugängen und verschiedenen Medien. Gilbert Meyer hat schon vor Jahrzehnten deutlich für mehr Methodenvielfalt plädiert. Sein berühmtes Zitat kennt jeder: Mischwald ist besser als Monokultur. Und auch in der pädagogischen Gebrauchsliteratur taucht das Thema immer wieder auf. Bei Huber und Harder Pop können Sie zum Beispiel lesen: Methodenvielfalt kann Lernprozesse aktivieren, motivieren, unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigen und den Unterricht insgesamt wirksamer machen. Kurz gesagt, mit Methodenvielfalt werden weitreichende Erwartungen verbunden. Von Aktivierung und Motivierung bis hin zur Differenzierung und bis hin zu besseren Lernerfolgen. In manchen Kontexten wird Methodenvielfalt sogar als Merkmal der Unterrichtsqualität bewertet. Also dachte ich mir, dazu mache ich eine Podcast-Folge. Ich schaue mir die Forschungslage an und suche eine einschlägige Studie heraus. Irgendeine, die zeigt, wie Methodenvielfalt zu bestimmten Effekten führt. Tja, es gibt nichts. Können Sie sich das vorstellen? Es gibt nichts. Zu einem der grundlegendsten Konzepte der Pädagogik gibt es keine Forschung. Zu einem Unterrichtsmerkmal, anhand dessen Lehrerinnen und Lehrer beurteilt werden, gibt es nichts. Also fast nichts. Eine unveröffentlichte Masterarbeit habe ich gefunden, die versucht, Methodenvielfalt empirisch zu untersuchen, mit sehr starker Betonung auf versucht. Und Andreas Helmke hat in seiner Markus-Studie Methodenvielfalt als möglichen Prädiktor für Lernerfolg mitbetrachtet. Das Ergebnis war hier eine minimale Korrelation. Und das war es im Wesentlichen. Auf jeden Fall nichts, worüber man eine ganze Folge machen könnte. Und an dieser Stelle eine kleine Einladung an Sie, die zuhören. Vielleicht kennen Sie ja eine Studie dazu. Wenn ja, dann schicken Sie sie mir gerne. Bislang sieht es allerdings so aus, als ob genau diese Art von Forschung weitgehend bis komplett fehlt. Und das führt natürlich zu einer sehr unangenehmen Frage. Wie kann ein Konzept pädagogisch so einflussreich werden, wenn seine empirische Basis so dünn ist? Also was machen wir jetzt? Eigentlich würde diese Folge an dieser Stelle enden. Denn es sollte ja eine Folge zur Methodenvielfalt werden, aber es gibt keine Studie dazu. Folglich bleibt dann nur eine Möglichkeit. Wir müssen ein bisschen um die Ecke denken. Wenn wir nicht erklären können, wie Methodenvielfalt wirkt, dann schauen wir uns doch einfach an, warum Menschen glauben, dass sie wirkt.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie mit dem Titel The Misunderstood Limits of Folk Science, An Illusion of Explanatory Depth von Leonid Rosenblit und Frank Keil, erschienen im Jahr 2002 im Fachjournal Cognitive Science. Die Autoren untersuchten in dieser Arbeit ein psychologisches Phänomen, das auf den ersten Blick vielleicht banal wirken mag, bei genauerem Hinsehen aber weitreichende Konsequenzen hat. Menschen glauben häufig, komplexe Sachverhalte deutlich besser zu verstehen, als sie tatsächlich erklären können. Dieses Phänomen bezeichnen Rosenblit und Keil als Illusion of Explanatory Depth, also eine Art Illusion der Erklärungstiefe. Gemeint ist damit die systematische Tendenz von Menschen, das eigene Verständnis von Zusammenhängen zu überschätzen, insbesondere dann, wenn es um kausale Erklärungen geht. Die Autoren gehen dabei der Frage nach, wie stabil dieses Gefühl von Verständnis eigentlich ist und was passiert, wenn Menschen gezwungen sind, ihre vermeintlich vorhandenen Erklärungen tatsächlich im Detail auszuformulieren. Die Studie liefert damit Einblicke in ein grundlegendes kognitives Problem. Wir verwechseln häufig das Gefühl, etwas verstanden zu haben, mit tatsächlichem Verständnis. Und vielleicht merken Sie jetzt schon, wo es hingehen soll, wenn diese Folge eigentlich das Thema Methodenvielfalt behandeln sollte. Denn bei der Methodenvielfalt werden ganz selbstverständlich kausale Zusammenhänge unterstellt, etwa viele Methoden führen zu mehr Motivation und damit zu besserem Lernen. Und diese Annahmen sind weder empirisch belegt noch theoretisch sauber abgesichert. Alltagstheorien über Lernen, die plausibel klingen, werden wie fachlich begründbare Aussagen behandelt. Und möglicherweise bewerten dann sogar Menschen auf dieser Basis Unterricht. Also auf der Grundlage von Annahmen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie stimmen, die aber viele für gesichert halten. Obwohl sie bei genauerem Nachfragen kaum erklären könnten, wie sie zu diesen Annahmen gelangen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Ich fange mal mit einem Gedanken an, der direkt an den Anfang anschließt. Methodenvielfalt wird in der Pädagogik häufig so behandelt, als wäre relativ klar das und warum sie wirkt. Die zugrunde liegende Argumentation ist schnell erzählt: Mehr Methoden führen zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Methoden führen zu mehr Motivation, mehr Methoden führen zu verschiedenen Zugängen. Mehr Aufmerksamkeit, Motivation und verschiedene Zugänge führen zu besserem Lernen. Das klingt alles plausibel und genau deshalb wird Methodenvielfalt oft nicht nur empfohlen, sondern teilweise sogar als Qualitätsmerkmal von Unterricht bewertet. Das Problem ist nur, diese Erklärung ist bei genauerem Hinsehen erstaunlich unscharf. Zum Beispiel, welche Art von Aufmerksamkeit ist überhaupt gemeint? Führt jeder Methodenwechsel automatisch zu mehr Aufmerksamkeit? Oder kann er auch ablenken? Unter welchen Bedingungen steigert Abwechslung tatsächlich Motivation? Und wann nicht? Und wie genau übersetzt sich das Ganze in Lernerfolge? Genau an diesen Stellen wird die Studie von Rosenblatt und Keil interessant. Sie zeigt, dass Menschen dazu neigen, ihr Verständnis von genau solchen kausalen Wirkzusammenhängen zu überschätzen. Solange wir auf einer allgemeinen Ebene bleiben, wirkt die Erklärung stimmig. Sobald wir aber versuchen, sie im Detail zu erklären oder zu analysieren, dann bröckelt der Zement. Genau wie bei der Methodenvielfalt. Das Konzept wirkt überzeugend, weil es eine einfache, intuitive Erklärung liefert. Aber es ist gut möglich und es scheint tatsächlich so, dass viele dieser Wirkannahmen nie wirklich präzisiert oder empirisch überprüft wurden. Für Lehrerinnen und Lehrer ist das deshalb relevant, weil Methodenvielfalt nicht nur eine theoretische Idee ist, sondern weil sie eben konkretes Handeln beeinflusst. Welche Methoden setze ich ein? Wie oft wechsle ich sie? Plane ich Unterricht bewusst abwechslungsreich, vielleicht sogar auf Kosten von Struktur oder inhaltlicher Tiefe? Und es betrifft auch die Bewertung von Unterricht. Wenn Methodenvielfalt als Qualitätsmerkmal gilt, dann stellt sich die Frage, ob hier möglicherweise ein Merkmal verwendet wird, dessen Wirkmechanismus nicht wirklich verstanden ist. Die Studie von Rosenblatt und Keil stellt die unbequeme Frage, ob wir bei Konzepten wie Methodenvielfalt manchmal glauben, mehr zu verstehen, als wir tatsächlich erklären können.
Was wurde genau erforscht?
Die zentrale Forschungsfrage dieser Studie lautet: In welchem Ausmaß überschätzen Menschen ihr Verständnis von kausalen Zusammenhängen und wie stabil ist dieses subjektive Verständnis, wenn es überprüft wird? Zur Beantwortung führten die Autoren eine Serie von 12 experimentellen Studien durch. Die Stichproben bestanden überwiegend aus Studierenden und pro Studie nahmen typischerweise etwa 20 bis 40 Personen teil. Das grundlegende Versuchsdesign war in allen Studien ähnlich. Zunächst schätzten die Versuchspersonen ein, wie gut sie verschiedene Alltagsphänomene verstehen, etwa ein Fahrrad, einen Reißverschluss oder eine Toilettenspülung. Und diese Einschätzung erfasste das subjektive Gefühl von Verständnis. Im zweiten Schritt wurden die Teilnehmenden aufgefordert, eine detaillierte Erklärung zu formulieren. Und anschließend bewerteten sie dann ihr Verständnis erneut. Dieses Design wurde variiert, indem unterschiedliche Wissensarten, insbesondere konzeptuelles und Fakten- oder narratives Wissen, untersucht wurden und außerdem verschiedene Aufgabenformate. Die Analyse basierte auf dem Vergleich der Selbsteinschätzung vor und nach der Erklärungsphase. Entscheidend war die Differenz zwischen den beiden Bewertungen. Ergänzend wurden die Erklärungen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit ausgewertet. Die zentrale methodische Idee bestand also darin, das subjektive Gefühl von Verständnis zu prüfen, indem Versuchspersonen gezwungen wurden, ihr Wissen explizit auszuformulieren.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Studie zeigt zunächst sehr deutlich, dass Menschen ihr eigenes Verständnis komplexer Sachverhalte systematisch überschätzen. Wenn Versuchspersonen einschätzen sollen, wie gut sie alltägliche Systeme wie einen Reißverschluss oder ein Fahrrad verstehen, fallen diese Einschätzungen in der Regel relativ hoch aus. Das Gefühl zu verstehen ist also zunächst sehr stabil und überzeugend. Dieses Bild verändert sich jedoch deutlich, sobald die Versuchspersonen aufgefordert werden, eine detaillierte Erklärung zu formulieren. In dem Moment, in dem sie versuchen, die einzelnen Schritte und Mechanismen tatsächlich auszuformulieren, wird offensichtlich, dass es sich beim Verständnis weitgehend um eine Illusion handelt. Die zunächst als selbstverständlich erlebten Zusammenhänge lassen sich plötzlich nicht mehr präzise beschreiben. In der Folge sinkt die Selbsteinschätzung des eigenen Verständnisses deutlich ab. Ein weiterer zentraler Befund der Studie ist, dass diese Überschätzung nicht für alle Wissensarten gleichermaßen gilt. Besonders stark zeigt sich der Effekt beim konzeptuellen erklärenden Wissen, also bei der Annahme, kausale oder mechanistische Zusammenhänge verstanden zu haben. Deutlich schwächer ausgeprägt ist die Illusion hingegen bei reinem Faktenwissen oder bei narrativen Inhalten. Menschen überschätzen also vor allem dann ihr Wissen, wenn sie glauben, erklären zu können, wie oder warum etwas funktioniert. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass das Gefühl von Verständnis oft auf sehr oberflächlichen mentalen Modellen beruht. Solange diese nicht genauer überprüft werden, wirken sie kohärent und ausreichend. Erst durch die Aufforderung, eine Erklärung im Detail zu geben, wird deutlich, dass viele dieser Modelle unvollständig oder inkonsistent sind. Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass zwischen dem subjektiven Gefühl, etwas verstanden zu haben, und dem tatsächlichen Verständnis eine erhebliche Diskrepanz bestehen kann. Und dass diese Diskrepanz insbesondere bei scheinbar plausiblen Annahmen auftritt.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Wenn man die Ergebnisse dieser Studie ernst nimmt, dann haben sie tatsächlich eine ziemlich unbequeme Konsequenz für den pädagogischen Diskurs, insbesondere im Hinblick auf Konzepte wie das der Methodenvielfalt. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Es ist gut möglich, dass Methodenvielfalt als Konzept nicht deshalb so einflussreich ist, weil sie empirisch gut abgesichert ist, weil das kann man ziemlich sicher ausschließen, sondern weil sie intuitiv plausibel klingt. Und in Bezug auf Methodenvielfalt gibt es in der Pädagogik eben eine ganze Reihe von Annahmen, die sich durch das Prinzip der Illusion of Explanatory Depth erklären lassen. Der erste lautet, Methodenvielfalt begünstigt Lernerfolge. In Wirklichkeit ist der Zusammenhang zwischen Methodenvielfalt und Lernerfolgen völlig unklar. Ist er linear, also mehr Methoden, mehr Lernen? Ist er vielleicht umgekehrt U-förmig, also ein gewisses Maß an Variation ist hilfreich, zu viel aber schadet? Wie viel Methodenwechsel ist dann sinnvoll und lässt sich diese Frage überhaupt ohne Berücksichtigung von Lerngegenstand und Voraussetzungen der Lernenden beantworten? Wir wissen es nicht. Auch die oft behaupteten Wirkmechanismen sind empirisch erstaunlich unterbestimmt. Welche Effekte hat Methodenvielfalt tatsächlich auf Aufmerksamkeit? Wissen wir nicht. Welche Effekte hat sie auf Motivation? Wissen wir nicht. Unter welchen Bedingungen treten solche Effekte überhaupt auf? Unter welchen nicht? Wissen wir nicht. Es gibt sogar gute theoretische Gründe, skeptisch gegenüber zu viel Methodenwechseln zu sein. Aus der Kognitionspsychologie wissen wir beispielsweise, dass Task-Switching, also das Wechseln zwischen unterschiedlichen Aufgabenanforderungen und zwischen kognitiven Schemata, Kosten verursacht. Häufige Methodenwechsel können den Cognitive Load erhöhen, statt ihn zu reduzieren. Was die Aufmerksamkeit betrifft, wird diese nicht primär durch Abwechslung gesteuert, sondern durch Zielklarheit, Relevanz der Inhalte und die kognitive Einbindung in die Aufgabe. Und Motivation? Die entsteht nicht primär durch Variation, sondern durch Kompetenzerleben und inhaltliche Bedeutsamkeit. Außerdem kann zu viel Variation Lernprozesse fragmentieren, statt sie zu vertiefen. Ein weiterer ganz zentraler Punkt ist der: In der Unterrichtsforschung wird seit Jahrzehnten zwischen Oberflächenmerkmalen und Tiefenstrukturen von Unterricht unterschieden. Und die Methodenvielfalt gehört eindeutig zu den Oberflächenmerkmalen. Für diese Merkmale gilt, sie sind sichtbar, leicht zu beschreiben, aber sie haben keine oder sehr geringe nachweisbare Effekte auf Lernerfolge. Entscheidend für Lernen sind stattdessen Tiefenstrukturen wie Klassenführung, kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung. Die kennen Sie vielleicht aus der zweiten Folge der ersten Staffel. Wenn Methodenvielfalt als Qualitätsmerkmal verwendet wird, wird ein Oberflächenmerkmal verwendet, während die eigentlich lernwirksamen Prozesse in der Tiefenstruktur liegen. Der Fokus auf Methodenvielfalt lenkt damit von der eigentlich relevanten Frage ab, nämlich der Methodenpassung. Die Frage, ob eine Methode funktional zum Lernziel, zum Inhalt und zum Vorwissen der Lernenden passt. Mit anderen Worten, wird mit der Methodenvielfalt ein Merkmal von Unterricht normativ gesetzt, dessen Wirkmechanismen weder klar verstanden noch empirisch belegt sind. Und das gleichzeitig zu den weniger relevanten Aspekten von Unterricht gehört. Und genau hier wird die Studie von Rosenblit und Keil relevant. Denn in vielen Kontexten wird nicht gefragt, wirkt das wirklich? Unter welchen Bedingungen wirkt es? Wie genau sieht der Wirkmechanismus aus? Stattdessen wird das Konzept der Methodenvielfalt häufig als Selbstverständlichkeit vermittelt, also als etwas, das man einfach weiß. Es liegt ziemlich nahe, dass hier möglicherweise genau das passiert, was die Studie beschreibt. Ein Gefühl von Verständnis wird mit tatsächlichem Verständnis verwechselt. Und eine solche Verwechslung ist natürlich immer dann besonders problematisch, wenn sie durch Personen erfolgt, die in der Ausbildung von Lehrkräften tätig sind. Also dann, wenn Annahmen zur Beurteilung von Unterricht herangezogen werden, die nicht auf substanziellen Forschungsbefunden beruhen, sondern auf einem Gefühl. Und noch schlimmer wird es, wenn diese Illusion of Explanatory Depth die Konzeption von Frameworks zur Unterrichtsqualität fehlleitet, die dann für tausende Lehrerinnen und Lehrer handlungsleitend werden. Wenn Ihnen der Begriff das nächste Mal möglicherweise im Ausbildungskontext oder woanders begegnet, dann fragen Sie doch nach spezifischen fachlichen Begründungen. Und schauen Sie, wie der Zement bröckelt. Bleibt eine Frage übrig? Heißt das nun, man solle einfach monotonen Frontalunterricht machen? Nein, das heißt es sicher nicht. Aber es heißt, dass es genauso wenig sinnvoll ist, methodische Entscheidungen aus bloßem Bauchgefühl oder plausibel klingenden Annahmen abzuleiten.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Zur Methodenvielfalt selbst gibt es, wie gesagt, nichts. Interessanter ist daher die Frage, gibt es weitere Forschung zum eigentlichen Phänomen der Studie, also zur Illusion of Explanatory Depth? Und hier gibt es einiges, auch aus hochrangigen peer-reviewten Journals. Candice Mills und Frank Keil untersuchten im Jahr 2002 die Entwicklung der Illusion of Explanatory Depth bei Kindern. Sie zeigten, dass Menschen schon früh dazu neigen, ihr eigenes Verständnis zu überschätzen und dass sich erst mit zunehmender kognitiver Entwicklung eine realistischere Einschätzung der eigenen Wissensgrenzen herausbildet. Ethan Myers Kolleginnen und Kollegen konnten anhand mehrerer experimenteller Studien im Jahr 2004 zeigen, dass die Illusion nicht nur dann zusammenbricht, wenn man genau das Phänomen erklärt, das man zu verstehen glaubt, sondern sogar dann, wenn man ein anderes, nur entfernt verwandtes Phänomen erklärt. Das spricht dafür, dass es sich um ein sehr allgemeines kognitives Phänomen handelt. Und damit sind wir am Ende dieser etwas anderen Folge angekommen. Um Methodenvielfalt sollte es gehen und ging es auch irgendwie, nur nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Statt Antworten darauf zu finden, wie Methodenvielfalt wirkt, haben wir uns jetzt angeschaut, warum Menschen überhaupt glauben, dass sie wirkt. Und vielleicht ist genau das der wichtigere Punkt. Nicht jede plausible Erklärung ist auch eine tragfähige. Genau das zeigt die Studie von Rosenblatt und Keil. Dass unser Gefühl, etwas verstanden zu haben, oft deutlich weiter reicht als unser tatsächliches Verständnis. Und deshalb handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.